frag dich trotzdem generell für den Tech-Sektor. Siehst du jetzt schon den Zeitpunkt zum Nachkaufen oder glaubst du, wie gesagt, dass dieser Momentum-Trade jetzt erstmal vorbei ist und wir einfach dort geduldiger sein sollten?
Ich glaube, du hattest viele Unternehmen, die ziemlich hohe Zuflüsse bekommen haben, also von den Flows aus passiven Anlagen oder aus dem Tech-Bereich. Ich glaube, jetzt sehen wir erstmal einen Rückwärtsgang und wäre im Moment da eher etwas vorsichtiger.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Investment-Podcasts, The Message, der Investment-Podcast. Hi Uli, wir hatten beide eine kleine Sommerpause. Wie geht's dir?
Sehr gut, erholt. Ich bin für meine Verhältnisse relativ braun, man sieht das vielleicht nicht, aber nee, war sehr erholsam und jetzt pünktlich zurück wieder, wo es an den Märkten kachelt.
Ja, wir sind die erste Woche wieder zurück. Wir nehmen auf, August, 2. August, Freitagmorgens, Nvidia gleich mal mit -8% gestartet. Was ist da los?
Ja, allgemein hatten wir letzte Woche, war ja eigentlich die Woche der Tech-Werte und der Notenbanken, möchte ich mal sagen. Wir haben einige Tech-Werte. Du hast auch heute Morgen Taiwan Semi -5, Tokyo Electron Zulieferer für die Semiconductors -10. Wir hatten natürlich dort einfach ein sehr starkes Momentum. Also wenn du auch guckst, bis Ende Juni, Mitte Juli hattest du eigentlich, wenn du die Faktoren angeschaut hast, Momentumwerte haben alles geschlagen. Und in diesen Momentumwerten waren natürlich das ganze Thema AI, also Semiconductors, Enabler und auch die großen Tech-Firmen. Und die haben diesen ganzen Markt ja auch hochgezogen, wenn du dir anschaust, wie viel die größten Titel ausgemacht haben von den Kontributionen zu den Indizes. Also wir hatten einfach einen riesen Momentum-Trade. Einige haben ja auch davor ein bisschen gewarnt. Und das entlädt sich jetzt einfach. Also ich glaube, man sollte sich nicht wundern, wenn so ein Titel über 100% vielleicht gelaufen ist, dass der auch mal 20% zurückkommt. Deshalb, ich glaube, es ist eigentlich eine gesunde Korrektur. Ich weiß nicht, ob wir da schon am Ende sind.
Glaubst du, der Momentum ist dann erstmal langfristig gebrochen? Das Momentum ist langfristig gebrochen?
Ich glaube, wir haben jetzt einige Gegenwinde an den Märkten und in den Sommermonaten, August ist zum Beispiel in Europa historisch, glaube ich, der schlechteste Monat, was vielleicht die wenigsten wissen, weil man eher so diesen Herbst immer damit in Assoziation bringt. Aber wir haben am Ende des Tages auch weniger Umsätze normalerweise in den Sommermonaten. Also da sind die Märkte vielleicht auch mal anfälliger. Und wir hatten vielleicht auch wieder eine etwas allgemeinere Sorglosigkeit. Wir hatten ja in der Realwirtschaft, da haben wir auch drüber gesprochen, viele Sachen, die schwächer waren oder auch bei nicht notierten Firmen, also wo du auch bei den nicht großen Firmen eher schwierigeres Marktumfeld hattest. Und das scheint jetzt am Ende des Tages vielleicht auch ein bisschen den Markt einzuholen.
Wobei wir ja Quartalszahlen von Meta oder auch Microsoft gesehen haben, die recht ordentlich waren, oder?
Ja, wenn ich da kurz durchgehe, ich fange mal mit Apple an, da kann ich jetzt am wenigsten zu sagen, habe ich nur ganz kurz reingeguckt, da hatten wir einen Earnings Beat, der also ein bisschen besser war, genutzte Devices auf All-Time-High, aber das Haar in der Suppe oder die Fliege in der Suppe war so ein bisschen rückläufige Nachfrage in China. Da sind wir 16% weniger. Also Apple hat geliefert, hat auch ein bisschen verschoben mit Apple Intelligence oder der Renewable-Zyklus. Aber ich glaube, das ist etwas, die sind einfach so verankert, dass dadurch, dass so viele Geräte unterwegs sind und die Leute dort updaten, die hat sich sehr schön erholt. Die Aktie war ja auch am Jahresanfang, weil man dachte, die sind im AI-Bereich hinten dran, war sie ja mal zeitweilig schwächer, hat sich gut erholt. Also relativ solide. Andere Firmen, Microsoft nur ein Wort, die hatten Earnings Beat von einem Cent. War jetzt keine große Überraschung. Auch mehr Investitionen in Data Center angekündigt und im Azure-Bereich war mal ein bisschen schwächer. Interessante Meldung war Meta sicherlich. Da haben wir ja auch mal in einer Folge länger drüber gesprochen. Und wenn man da sieht, die sind gestern plus 4,8% gestiegen gegen einen Markt, der ja teilweise zwischen 1 und 2,5% im Minus war. Da haben wir irgendwie 1,25 Billionen Market Cap. Die sind mit circa 8-mal Umsatz bewertet. Und du siehst auch hier, was eine Zahl ist. Der Umsatz hier und hier war 22% im Plus. Aber viel interessanter finde ich noch die Aussage, also die haben irgendwie 3,27 Milliarden Nutzer. Und um das mal einzuordnen, wenn man die Weltbevölkerung ab 15 Jahren nimmt, ja, dann nutzen mehr als 50% dieser Leute eine App aus dem Hause Meta. Und das zeigt einfach, wie verankert dieser Konzern ist. Und dazu kommt noch etwas, das man sehen muss. Die haben also bei den Ads Impression Delivered sind 10% hier und hier gestiegen. Die Preise waren noch im Schnitt 10% höher. Das heißt, die haben auf allen Faktoren eigentlich zugelegt. bei den Kosten etwas weniger, plus 7%, haben 1% weniger Mitarbeiter und haben hier und hier eigentlich einen Gewinnplus von 73%. Und das sind natürlich Zahlen, und das zeigt ja auch, warum die Aktie so gut gelaufen ist. Gleichwohl hat man auch gesagt, der CapEx dieses Jahr 15 Milliarden. Die investieren halt weiter in die AI, aber ich glaube, Meta ist eine Firma, die das auch sehr gut monetarisieren kann, weil die natürlich direkt über die Algorithmen und die User, die sie erreicht, dann auch Werbeeinnahmen wieder produzieren können und diesen Netzwerkeffekt, und das ist unheimlich stark.
Aber für die Aktionäre ist das Thema AI und KI ja aktuell noch das Problemkind, weil so viel Geld investiert wird und man nicht den Umsatz bekommt, den man schon jetzt erhofft, oder?
Bei vielen Unternehmen ist es so. Ich glaube, bei Meta ist es eben ein bisschen anders, weil da durch die Algorithmen und durch das gezielte Targeten dann noch mehr passiert. Ich glaube, die sind eine, die es als erste monetarisieren können. Hingegen hat Amazon gestern Zahlen noch gebracht, nachbörslich ist die Aktie minus 7%. Und die haben gesagt letztendlich, dass sie jetzt erstmal weniger Gewinne machen, sondern eben kräftig investieren, wie du es sagst, in künstliche Intelligenz. Also da ist genau der Fall, dass man jetzt diesen CapEx-Zyklus hat dort eben die Gewinne erst später vielleicht kommen, hoffentlich.
Von KI profitiert Nvidia ungeheim und gemein. Meta ist einer der größten Kunden von Nvidia. Warum schwächeln die jetzt so? Einfach auch wegen diesem Momentum-Trade?
Also ich glaube, Nvidia war ja so hoch, wenn du dir die Bewertung anschaust, Kurs-Umsatz-Verhältnis. Die haben natürlich immer die Erwartungen geschlagen, aber am Ende des Tages die absolute Bewertung, ich glaube, die tradeten trotzdem bei über 22 Mal Umsatz. Also du musst ja auch da reinwachsen. Und ich glaube, da ist auch teilweise ein bisschen die Sorge, dass eben diese größten Kunden wie Microsoft, Amazon, Meta, dass die Apple, dass die vielleicht auch anfangen, eigene Chips zu bauen. Ich glaube, das haben wir in der Folge mit dem Daniel Peeling besprochen, die haben einen unheimlichen Mode oder einen unheimlichen Vorsprung, dass die einfach, dass du nicht so schnell dieses Momentum dann aufholen kannst, um diese Chips zu entwickeln. Ich glaube aber, dass da einige natürlich mehr dran sind und dort entwickeln. Fun Fact oder nicht so Fun Fact, wenn man die Aktie hat, Intel war ja immer der größte Chiphersteller oder jahrelang, unangefochtene Nummer eins. Es gab dann immer noch die AMD, die so öfter mal kurz vor der Pleite stand, aber Intel war eigentlich ja über Jahre, Jahrzehnte unangefochtene Nummer eins im Chip-Bereich, haben gestern Zahlen gebracht, und das ist eigentlich auch ein Eye-Opener, wenn man sich das überlegt. Das war absoluter Marktführer, und das zeigt vielleicht auch die Verwundbarkeit mit neuen Zyklen, dass so ein Wert, auch der immer das Nonplusultra war, in dem Bereich durch einen technischen Fortschritt abgelöst werden kann. Und Intel hat gesagt, also sie wollen 15% der Mitarbeiter von, also 110.000 Mitarbeiter, 15% kürzen. Die werden ab dem vierten Quartal die Dividende aussetzen. Das ist für den Wert, das ist ja so ein stetiger Dividendenzahler, den werden sie aussetzen und wollen halt den Cashflow nutzen, um auch Schulden zurückzuzahlen. Und CEO Pat Gelsinger hat gesagt, er hat keine Illusion, dass der Weg, der vor ihnen liegt, ein einfacher sein wird, aber das sollten die Mitarbeiter und Aktionäre auch nicht denken. Und da siehst du eben, was auch, warum die Bilanz wichtiger denn je ist. Denn Intel hat 52 Milliarden Schulden. Und du siehst jetzt, der Cashflow kommt nicht mehr so rein. Man guckt auf die Kostenbremse. Und das ist vielleicht auch eine Zwischenmessage dieser Folge. Die Zeiten werden ein bisschen rauer. Wir hatten das Inflationsproblem, Inputkosten steigen. Also auf die Bilanz zu achten, wenn ich ein verschuldetes Unternehmen habe, das kann dann auch mal aus der Kurve fliegen in so einer Zeit, wenn es ein bisschen ruppiger wird. Wenn ich eine solide Bilanz habe, komme ich auch durch schwierige Zeiten und kann vielleicht konsolidieren, andere schwächere aufkaufen und gehe gestärkt aus so einer Phase der Rezession hervor.
Deswegen liebst du ja deine Qualitätstitel so. Ich weiß, bei Tech-Titeln bist du generell eher immer etwas vorsichtiger. Ich frage dich trotzdem generell für den Tech-Sektor. Siehst du jetzt schon den Zeitpunkt zum Nachkaufen oder glaubst du, wie gesagt, dass dieser Momentum-Trade jetzt erstmal vorbei ist und wir einfach dort geduldiger sein sollten?
Ich glaube, du hattest viele Unternehmen, die ziemlich hohe Zuflüsse bekommen haben, also von den Flows aus passiven Anlagen oder aus dem Tech-Bereich. Ich glaube, jetzt sehen wir erstmal einen Rückwärtsgang und wäre im Moment da eher etwas vorsichtiger.
Das andere große Thema, was aktuell herrscht, Olympia. Vielleicht können wir so auf das Thema Gold auch zu sprechen kommen. Die Goldmedaille. Wie viel Gold ist in einer Goldmedaille enthalten?
Wie viel Gold ist denn? Ich weiß gar nicht. Die wiegen ja ein paar Kilo, glaube ich sogar, oder? Die sind relativ schwer, ne?
Ein paar Kilo, glaube ich nicht.
Nee?
Oder vielleicht ein Kilo.
Oder ein paar hundert Gramm oder
hätten
ein Kilo.
Vielleicht informieren,
ich glaube,
sollen.
Die sind relativ schwer. Ja, was soll da drin sein? Vielleicht 100 Gramm?
Ich habe gelesen, 1%.
1%?
1%. Jetzt müssten wir nur wissen, wie schwer sie ist. Sie waren mal 60%. Aber da sehen wir hier die Goldmedaillenin-Inflation.
Also da ist auch dort, werden die werden die Werte runtergeschrumpft. Okay, interessant, das wusste ich nicht. Ein Trostpflaster vielleicht für dich, selbst wenn es nur 1% ist, das 1% ist im Wert gestiegen, denn der Goldpreis notiert aktuell auf einem Rekordhoch von 2.458 US-Dollar. Auch heute Morgen kurz gecheckt in Euro, absolutes All-Time-High mit 2.278 Euro. Also Gold läuft.
Aber es kann nicht so weitergehen, oder?
Warum nicht?
Weil es einfach so lange so gut gelaufen ist.
Ja gut.
Der nächste Momentum-Trade, der vielleicht vorbei ist.
Ja, ich glaube, die Frage ist, wie du misst. Vielleicht ist es auch einfach eine Aussage dessen, dass die Kaufkraft der Papierwährung sinken. Und was halt interessant ist im Goldthema, also ein Fakt, das Gold-Silber-Verhältnis, also wie Gold in Relation zum Silber notiert, das ist ganz interessant, weil das Silber ist jetzt in den letzten Wochen von 32 auf 28,9 Dollar gefallen, während Gold gestiegen ist. Das heißt, dieses Ratio ist von 76 auf 85 gestiegen. Das gibt dir eigentlich auch eine Auskunft darüber, wenn dieses Ratio kleiner wird, hast du mehr Spekulation, weil mehr Leute auch in Silber gehen. Wenn das halt höher wird, zeigt das eigentlich eher, dass die Leute risikoaverser werden. Und das passt vielleicht auch dazu. Und wir hatten vom World Gold Council jetzt die letzten Zahlen. Und die sagen halt, die außerbörslichen Goldkäufe auch, also over the counter, die sind massiv gestiegen. Das sind so die klassischen 12,5 Kilo Standardbarren, die vielleicht Family Offices oder andere in der Schweiz kaufen. Und dort vermutet man, oder das muss man iterieren, dass die Nachfrage auf über 329 Tonnen im letzten Quartal gestiegen ist, so hoch wie im vierten Quartal 2020 nicht mehr. Da siehst du, die Leute suchen Sicherheit. Und das ist etwas, die Deutschen sind gesunken, die Retail-Anleger, die verkaufen Gold, aber die Großen kaufen Gold als Sicherheitsanker.
Ich wollte gerade sagen, das unterstreicht das dann die Unsicherheit an den Aktienmärkten, an den Kapitalmärkten, dass man lieber doch vorsichtiger jetzt wird und auf die Bremse drückt.
Absolut. Und du siehst jetzt auch andere interessante Sache zum Thema Risikoneigung, dass bei den Staatsanleihen, also wir haben jetzt die US Treasuries, die 10-Jährigen, die erstmals wieder unter 4% gefallen sind. Auch die deutschen Staatsanleihen, die 10-Jährigen sind jetzt irgendwo bei 2,24. Also wir haben dort einen massiven Rückgang der Renditen gehabt. Mittlerweile am Markt sind irgendwo 3 Zinssenkungen eingepreist in den USA, bis Ende Januar sogar schon 4. Also du merkst jetzt, weil wir jetzt schwächere Arbeitsmarktzahlen auch hatten, ein bisschen mehr Druck, auch bei den Manufacturing-Zahlen. Das heißt, der Markt erwartet jetzt eigentlich doch vielleicht einen gewissen Slowdown. Das heißt, die Leute suchen wieder Sicherheit in der Anleihe, vermeintliche Sicherheit möchte ich das mal nennen, aber auch Gold. Aber das deutet einfach auch auf eine Abkühlung hin.
Du sprichst die Zinssenkung an, 3 bis 4 bis zum Januar. Da muss die Fed aber jetzt Gas geben, oder?
Ja, sie hat sich ja jetzt zuletzt erst nochmal geäußert, erstmal abwarten. Die meisten rechnen jetzt mit September mit dem Cut. Ich glaube, das ist die Frage, ist ja immer so schön dieses Data-Dependent. Und wenn man sieht, dass jetzt die Zahlen vielleicht doch schwächer reinkommen, also die Arbeitslosenzahlen sind ja eigentlich auch ein nachlaufender Indikator, die waren jetzt zuletzt, haben ein Jahreshoch gehabt, die neuen Anträge auf Arbeitslosigkeit. Und ich glaube einfach, dass dieses Thema, der Ausblick aktuell, auch der Purchasing Manager Index in den USA sehr schwach, also das tiefster Stand seit, glaube ich, 2020 in der Corona-Krise. Das heißt, die Anzeichen verdichten sich, dass es vielleicht doch auch ein bisschen Slowdown gibt. Und das wird natürlich dann die Tür öffnen, dass man auch deutliche Zinssenkungen dann sieht in den USA. England hat es gestern gezeigt oder letzte Woche. Wir hatten eine Zinswende. Wir haben eigentlich witzigerweise 2 Zinswenden, Olli.
Ich weiß die zweite, weil du sehr viel drüber redest, die zwei in Japan.
Genau, wir haben die Zinswende in England, die zum ersten Mal 0,25 runtergegangen sind, und Japan, vollkommen richtig, wir haben in Japan eine Zinswende zum Positiven hin, also zum positiven Zins. Insgesamt weiß ich nicht, ob es positiv ist für die Märkte, aber wir haben von 0 auf bis 1 auf 0,25 haben sie angehoben, und man sieht, das ist also, das ist ein riesiger Schritt, seit 17 Jahren zum ersten Mal hebt die BOE ihre Zinsen an und beendet damit die Negativzinspolitik.
Das wäre genau meine Frage heute für dich gewesen. Welche Auswirkungen wird das auf diesen beliebten japanischen Aktienmarkt haben? Denn wir reden die letzten Monate sehr häufig drüber.
Ja.
Eher negativ für den Aktienmarkt?
Wir haben heute Morgen, ist der japanische Markt 5,8% im Minus. Das ist massiv. Also finde ich auch beeindruckend, muss ich sagen. Wir haben die Notenbank, die gesagt hat, dass sie jetzt die langfristigen Zinsen Ausdruck im Prinzip von den Finanzmärkten bestimmen lassen wollen. Werden wir sehen, was da ist. Aber wir hatten natürlich, wir haben auch in einer Folge länger drüber gesprochen, einen riesigen Carry Trade, das Funding im Yen durch diese Null- und Negativzinspolitik, wo viele Leute einfach Kredite in Yen genommen haben und zum Beispiel in lateinamerikanische Bonds investiert haben oder irgendwo in Aktien. Und das ist immer die Gefahr, das hatten wir auch mal besprochen, dass der Yen als Hedge wirken kann. Und genau das ist jetzt eigentlich im Portfolio passiert. Wir sind beim Yen von, ich glaube, 162 jetzt auf 149 gefallen innerhalb von wenigen Wochen. Also eine massive Bewegung. Und ich glaube, dass die Leute dort einfach durch die Zinsiteration, wir erwarten Zinssenkungen in den USA und anderswo und leichte Anstiege in Japan, dass einfach dieser Carry-Trade unter Gefahr kommt. Und das ist auch genau der Punkt, warum vielleicht die Märkte jetzt so stark reagieren, dass einfach irgendwelche geleverten Trades auch zurückgefahren werden.
Was erwartest du von der nächsten Zinssitzung der EZB?
Ja, entweder bleibt man da oder man geht 0,25 runter. Aber am Ende des Tages, ich weiß gar nicht, ob es so entscheidend ist. Ich glaube, jeder sollte wirklich gucken, wie ist die Bewertung der einzelnen Anlagen, die man hat. Also ich finde es interessant, dass jetzt auch in den ganzen Bloomberg hat eine Statistik, wie oft das Wort Notenbanken, also bei Unternehmen, dann in den Calls genannt wurde, also diese Reflexivität. Ich glaube, man sollte sich nicht zu sehr abstimmen darauf, was da ist. Ich weiß auch nicht, ob das Positive ist, wenn die Fed deutlich die Zinsen senkt oder die EZB. Vielleicht ist es auch ein negatives Merkmal dann für die Aktienmärkte, weil es einfach konjunkturell so schlecht läuft, dass man diese Schritte geht. Ich glaube, man muss ausgewogen bleiben, wirklich auf Qualität achten, vielleicht eher auf Value-Werte. Also Bilanzen, gute Bilanzen sind, glaube ich, das A und O.
Und deine Message für diese Woche, ist ja viel passiert.
Meine Message für diese Woche ist, vielleicht raus aus Momentum, rein in Value, ein bisschen achten, auf Bilanzqualität achten, ein bisschen vorsichtiger sein und
Value würde sich natürlich auch wieder freuen. Mir kam gerade ein Gedanke, als du die Message gesagt hast. Wir haben gar nicht über das Thema Geopolitik gesprochen. Vielleicht sollten wir das noch ganz kurz anreißen. Also ja. Vielleicht noch mal eine kurze Diskussion nach der Message. Die ganzen Unruhen mit Israel, dem Gazastreifen und so weiter. Welche Auswirkungen wird das alles haben?
Ja, man sagt ja, politische Börsen haben kurze Beine, vielleicht haben geopolitische Börsen etwas längere. Man sieht einfach, es herrscht eine große Unsicherheit bei Unternehmen und auch Anlegern. Jetzt gerade mit der Thematik, dass Israel einen ranghohen Hamas-Führer in Teheran getötet hat. Das ist natürlich etwas, was einen Flächenbrand da unten in dieser Situation auslösen kann. Ich wundere mich, dass der Ölpreis nicht ein bisschen höher steht.
Ich wollte gerade sagen, man hört nichts drüber.
Und das ist vielleicht auch ein Indikator dafür, dass die gesamtwirtschaftliche Situation eigentlich schwächer ist, dass dort die Nachfrage vielleicht auch ein bisschen zurückgeht. Ich glaube, das Thema Geopolitik, da freue ich mich sehr, da werden wir ja in der nächsten Folge, haben wir ja eine Frau dann als Gast, auf die ich mich sehr freue, die den ganzen Tag eigentlich nichts anderes macht. Und ich glaube, das wird sehr interessante Einblicke für uns und auch für die Hörer geben.
Vielleicht sollte ich dann bis mit meinen ganzen Fragen warten.
Ja, warte doch noch mit deinen Fragen und dann hast du jemanden, der da noch mehr zu sagen kann.
Dann sehen wir uns wieder nächste Woche und sag danke für heute und bis zum nächsten Mal bei D-Message,
der Investment-Podcast.